Ja, ich darf euch herzlich begrüßen zum heutigen Bibelabend. Bevor wir beten und ein Lied singen, noch, würde ich gerne den Abend unter das Wort stellen, unter Jesaja 41. Jesaja 41. Es geht vor allem um Vers 10, ich lese aber schon ab dem Vers 8. Du aber, Israel, mein Knecht Jakob, mein Auserwählter, du Same Abrahams, meines Freundes, den ich von den Enden der Erde ergriffen und aus ihren entferntesten Winkeln berufen habe, und zu dem ich gesprochen habe, du bist mein Knecht, ich habe dich auserwählt und nicht verworfen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Eine wunderbare Zusage, ein herrlicher Vers, eine gewaltige Verheißung, der Vers 10, wo ja, uns, ich glaube, in dieser Zeit, in der wir leben, wirklich darf begleiten und wo es gut ist, wenn wir den immer wieder auch bewegen vor unserem Herrn. Der Aufruf, fürchte dich nicht, er selber, Gott, ist mit uns. Wir sollen nicht ängstlich sein. Das ist gar nicht so selbstverständlich, oder? In der Zeit, in der wir leben. Das ist gar nicht so selbstverständlich, nicht ängstlich zu sein. Und doch ein klarer Aufruf von unserem treuen himmlischen Vater, sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ich glaube Gott, dass er das wird machen. Wir dürfen ihm alle das volle Vertrauen geben, dass er das wird halten, die Verheißung, dass er uns wird erhalten durch die Zeit, in der wir drinnen stehen und dass wir dürfen seine Gerechtigkeit jetzt schon haben und die Hand von seiner Gerechtigkeit wird uns durchbringen. Wichtig ist auch zu realisieren, dass die Verheißung da ganz direkt an uns geht. Wir können vielleicht auf die Idee kommen und denken, ja, aber das geht doch an Israel. Aber wir können das ganz klar beweisen aus dem Wort Gottes, dass die Verheißung hundertprozentig genauso an uns, an die Gläubigen vom Neuen Testament geht. Und zwar können wir das beweisen, gerade auch, weil da steht im Vers 8, mein Auserwählter, du Same Abrahams. Und die Frage ist, wer ist der Same Abrahams? Das bezeugt ja das Neue Testament klar und deutlich, wer der Same Abrahams ist. Sie nicht einmal, die Pharisäer haben selbstverständlich angenommen, sie seien Samen Abrahams. Und der Herr Jesus hat ihnen gesagt, ihr seid Samen Satans, schlussendlich. Kinder Satans. Und der Galaterbrief bezeugt das ganz klar und deutlich. Die Gläubigen, die glauben, sind der Samen Abrahams. Oder man muss es noch ein bisschen genauer fassen. Es ist nämlich auch sehr genau bezogen auf eine Person, wo der Same Abrahams ist. Auch wieder im Galaterbrief, das könnt ihr vielleicht zuhause nachlesen, Kapitel 3, das ist so wichtig, dort steht es ausdrücklich, wird die Stelle zitiert und steht, wenn im Alten Testament steht der Same Abrahams, dann steht das in Einzahl und nicht in Mehrzahl, schreibt der Paulus, der Galater. Und es ist nur eine Person damit gemeint, Christus schlussendlich. Christus ist der Same Abrahams. Und wir dürfen Teil an dieser Verheißung haben, in Christus, durch Christus sind wir zum Samen Abrahams geworden. Und darum kann man das mit Sicherheit so sagen, man kann es beweisen aus dem Wort Gottes, dass wir, die Gläubigen, ganz direkt Mitteilhaber sind von dieser herrlichen Verheißung, die hier steht. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ich freue mich jetzt schon darauf, wenn wir einig werden, das bezeugen in der Ewigkeit. Ja, es hat genau so gestimmt, wie es der Herr Jesus, wie es Gottes Wort verheißen hat. Ich möchte zum Anfang beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dürfen dir gehören, dass wir dein Eigentum dürfen sein. Wir danken dir, dass du uns erkauft hast mit deinem eigenen Blut, dass du hast eine Liebe angenommen für den Willen vom Vater zu tun und nichts anderes als den Willen vom Vater. Und dass wir durch den Willen, den du erfüllt hast, dürfen Kinder Gottes heissen, auch in dem Sinn Nachkommen Abrahams sein, im geistlichen Sinn, Herr. Durch dich, Herr Jesus Christus. Danke, dass du auch selber wachst über jeden von uns. Dass wir uns verlassen auf das Wort, das hier steht. Dass wir alle Grund haben, uns nicht zu fürchten. Alle Grund haben, nicht ängstlich zu sein, sondern im Vertrauen auf dich festzuhalten, dass du verheißen hast und dass du so willst du uns durchbringen. Oder die Zeit, die sich ja immer mehr zuspitzt jetzt, wo das Böse ausreift, wo die letzte Phase voll eingeläutet ist von dieser Menschheit her, dürfen wir zu dir ziehen, bei dir uns bergen und wissen, du wirst dein Wort getreulich erfüllen am jeden von uns. Und auch, ja, das Verlangen vom Elenden erfüllen, wieso steht in deinem Wort. Dass du das Verlangen vom Elenden erfüllst, vom Niedrigen, vom Beugten, vom Demütigten. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir dich dürfen haben. Bitte, komm du mit in den Abend, rett du durch dein Wort, Herr. Wir brauchen die Kraft von deinem Wort, die Kraft zur Veränderung, zur Umgestaltung in unserem Inneren. Und wir danken dir dafür. Amen. Wir möchten weiterfahren im Johannes 17, wo der Herr Jesus Christus ganz bewusst zu seinem Vater im Himmel mit lautem, mit Wort bittet. Und er erwähnt das selber in dem Gebet im Johannes 17, dass er das bewusst macht. Laut vor den Ohren der Jünger. Damit sie hören, wie er mit seinem himmlischen Vater redet. Wir haben so Blöcke von Versen behandelt, das letzte Mal, glaube ich, 11 bis 13. Und ich werde noch einmal den Vers 13 lesen. Ganz ein herrlicher Vers, eine herrliche Aussage auch. Und er in seinem Gebet zum himmlischen Vater erwähnt, nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Aus dem Gesamtzusammenhang vom Kapitel wissen wir genau, wer er meint mit sie. Das sind nämlich die Menschen, die das Wort Gottes angenommen haben, wie er das in den vorherigen Versen mehr als einmal wiederholt. Dass sie ihn angenommen haben, dass sie das Wort Gottes angenommen haben. Und das sind schlussendlich die Gläubigen, die damit gemeint sind, hier im Speziellen seine Jünger. Damit sie meine Freude völlig in sich haben. Und wenn er das so sagt, ich rede dies in der Welt, dann bin ich ganz sicher, dass er das so gemeint hat, dass er das bewusst redet noch jetzt in dieser Welt. Weil jetzt war er noch da unter den Jüngern und nachher werden sie ihn jahrhundertelang nicht mehr sehen, von Angesicht zu Angesicht. Aber die Jünger dort waren Augenzeugen vom Herrn und darum sagt er das: Nun aber komme ich zu dir und rede dies noch, könnte man einsetzen, in dieser Welt. Warum denn, Herr? Damit sie meine Freude völlig oder vollkommen in sich haben. Also bewusst hätte das Gebet laut gesprochen für das, dass die Jünger, die es dann auch festgehalten haben, der Apostel Johannes, der den Auftrag hätte bekommen, das wortwörtlich wiederzugeben. Stellen wir uns vor, wir leben 2000 Jahre später und können wortwörtlich lesen, mit teilhaben, was der Herr Jesus vor den Ohren der Jünger dort gebetet hat. Und es soll uns dazu dienen, dass die Freude vom Herrn Jesus völlig vollkommen in uns ist. Ich gehe auch sehr davon aus, dass das so einen Zusammenhang hat mit dem, dass er die Verheißung vom Vater erfüllt hat und den Heiligen Geist geschickt hat, der in uns ist, unser Tröster ist, unser Begleiter ist, unsere Kraft ist, das geistliche, das christliche Leben auch wirklich zu leben. Und dass der Geist Gottes auch der Geist von der Freude ist, das ist ganz offensichtlich. Und auf diese Art und Weise ist es möglich, dass die Freude vom Herrn Jesus vollkommen in uns ist. Das ist also nicht eine Frage von den Emotionen, es hat mit Emotionen überhaupt nichts zu tun, sondern mit den geistlichen Tatsachen. Also ganz ein herrlicher Vers, der Vers 13. Ich lese noch gerade weiter, 14 und 15. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das ist das zweite konkrete Ich bitte vom Herrn Jesus. Und auch das soll uns, ist mein Gebet, dass es uns wirklich zum Trost ist, das, was er hier bittet. Ich bitte, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und wir leben wahrhaftig umgeben von dem Bösen. Es ist nicht durch alle Zeiten, durch die Jahrhunderte, gleich manifest gewesen, das Böse. Gleich oberflächlich, gleich sichtbar, gleich spürbar. Aber es hat Phasen gegeben, wo die Gläubigen das Böse massiv mehr gespürt und konfrontiert damit sie wurden als wir heute. Und doch scheint es uns, beobachten wir, dass das Böse so richtig Fahrt aufnimmt wieder und uns umgibt. Und dass wir dürfen wissen, der Herr Jesus hat bittet beim Vater, dass er uns bewahrt vor dem Bösen. Das Böse ist im Griechisch männlich, Singular, also Einzahl, und das ist ganz sicher auch ein Hinweis darauf, es ist, wir wissen, wer das personifizierte Böse ist. Und alles, was aber mit dem Find Gottes zu tun hat, ist damit gemeint. Und die Welt liegt im Bösen, schreibt der Apostel Johannes. Aber wir dürfen wissen, der Herr Jesus hat um Bewahrung gebeten, auch wir jetzt und heute, in all dem, was läuft und was uns eben so viel Angst machen und Sorgen bereiten. Der Herr hat gebeten, dass wir bewahrt werden vor dem Bösen. Und auch da, ich glaube es von ganzem Herzen, dass unser Gott das wird erfüllen. Er wird uns bewahren vor dem Bösen. Das heisst nicht, dass wir nicht Nöte haben, Kämpfe haben, dass wir nicht immer wieder bedrängt werden, dass wir nicht Feindseligkeiten ausgesetzt sind, vielleicht mehr und mehr. Aber in all dem innen wird er uns bewahren. Da können wir ihm einfach wirklich nur danken dafür. Jetzt wollen wir heute einen weiteren Versblock anfangen, Vers 20 bis 23. Und ich lese mal die Verse. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und dass du sie liebst, gleich wie du mich liebst. Diese Verse allein erklären, warum dass die Freude vom Herrn Jesus vollkommen kann sein, kann werden in den Gläubigen. Weil das sind so gewaltige Aussagen, die er hier macht, die wirklich uns innerlich müssen bewegen und dankbar machen. Ich bitte im Vers 20 ist das dritte konkrete Ich bitte, wo wir antreffen. Und wenn er sagt, nicht für diese allein, dann wissen wir, wer er meint wieder, die, die wir vorher auch beschrieben haben, die, die sein Wort angenommen haben, die ihm gehorsam waren, die ihm nachgefolgt sind, seine Jünger schlussendlich, meint er mit denen diese allein. Aber er bittet nicht für die Jünger, die dort vor Ort waren, die das mit ihren Ohren gehört, was er betet. Nicht für die allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Der Vers ist ganz, ganz wichtig. Es ist mir erst beim Vorbereiten bewusst worden, wie wichtig das der Vers ist. Es ist sofort bewusst, wer gemeint ist, sondern auch mit denen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Natürlich, es sind alle wahren Gläubige, seit der Jünger durch all die Jahrhunderte durch gemeint, bis zu uns auf den heutigen Tag. Genauso sind wir mitgemeint, mit denen, die glauben werden. Wir dürfen zu dieser Gruppe von Menschen gehören, von den Kindern Gottes. Also sind alle gemeint, die durch das Wort der Apostel, durch das predigte Wort Gottes in den letzten 2000 Jahren sind zum Glauben gekommen. Die geistlichen Nachkommen der Apostel. Das zeigt uns so wieder ein bisschen die Bedeutung, die Wichtigkeit der Apostel. Was sie wirklich für ein Fundament waren, für eine Grundlage waren. Die Augenzeugen, die mit dem Herr Jesus Christus auf dieser Welt gelebt haben. Es wird das nie mehr, hat es seither nie mehr gegeben. Und wenn jemand heute von Apostel redet, müssen wir total vorsichtig sein. Es gibt es nicht mehr, es kann unmöglich sein. Ein Apostel ist jemand, der Augen- und Ohrenzeugen von Herr Jesus in seinem Erdenleben war. Und wo dann auch Zeichen von der Apostel da hat. Weil wir können sagen, ja, aber der Paulus war ja nicht mit dem Herr Jesus jünger gewesen. Aber doch, er war Augenzeuge von ihm gewesen. Wir wissen, wie konkret dass der Herr Jesus ihm begegnet ist, gerade dort auf Damaskus. So konkret hat er gehört und gesehen, dass er blind ist worden. Und er hat ganz klar die Zeichen der Apostel da, vielleicht mehr als alle anderen Apostel. Und doch bezeichnet er sich als der Letzte, als der Unwürdigste, weil er erst quasi als Spätgeburt dazu kam zu der Gruppe der Apostel. Aber natürlich, es gibt heute keine Apostel mehr in diesem Sinn. Aber wir dürfen Jünger Jesu sein. Der Vers ist darum so wichtig, weil der Herr Jesus hier klar und deutlich definiert, formuliert, wie denn Menschen zum echten Glauben an Jesus Christus werden kommen. Das muss man da unbedingt beachten. Er sagt hier klar und deutlich, für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Das ist die Definition, wie jemand zum Glauben kommt. Durch das Wort, gemeint ist natürlich das Wort Gottes, durch das predigte Wort Gottes. Ob jetzt das mündlich ist oder schriftlich, spielt keine Rolle. Aber der Glaube kommt durch das predigte Wort Gottes. Der Herr Jesus definiert das ganz klar und deutlich hier. Und er erwähnt nichts von Jesus-Erscheinungen, die zu einer Bekehrung führen, von irgendwelchen Visionen. Er erwähnt nichts von Zeichen und Wunder, die werden bewirken, dass die Leute glauben. Er erwähnt nichts von irgendeiner frommen Show oder von Lobpreis oder was auch immer, die die Menschen zu ihm führen. Sondern durch das Wort, durch das predigte Wort. Der Vers ist ganz eminent wichtig aus diesem Grund. Und das wird ja bestätigt in den Briefen, zum Beispiel im Römer 10, wenn man das aufschlägt, die Stelle. Römer 10. Dort ab dem Vers 12. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Das ist ja auch eine sehr wichtige Aussage. Die Juden kommen nicht anders zum Glauben als die Heiden oder die Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn, und jetzt kommt das Zitat aus dem Joel, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Punkt. Und jetzt folgt eine Erklärung von Paulus, wie es denn wirklich zu dieser Errettung kommt, indem dass er verschiedenste Fragen stellt, die klar darauf hinweisen, wie der Weg zur Errettung ist. Er fragt da, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Niemand wird Gott anrufen vom Rettung, der nicht an ihn glaubt. Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören, ohne einen Verkündiger, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen oder das Evangelium verkündigen. Wer sendet aus? Mit dem Aussenden fängt es offensichtlich an. Es braucht Menschen, es braucht Jünger Jesu, Knechte Gottes, Gläubige, die ausgesendet werden. Wer sendet aus? Das ist ganz klar. Nicht Menschen senden aus. In erster Linie sendet Gott aus und schickt Menschen, beauftragt Menschen, das Evangelium zu verkünden. Wer von uns ist ausgesendet? Alle. Wir sind alle von Gott ausgesendet. Zeugen für das Evangelium, für die biblische Botschaft sein in unserer Umgebung. Die ausgesendet sind, die verkünden. Wenn verkündet wird, dann wird auch gehört. Was denn der Hörer macht mit dem, was er hört, ist in seiner Verantwortung. Aber die das verkündete Wort hören, die haben die Möglichkeit zu glauben. Und ein Teil von ihnen wird glauben. Und die glauben dem Wort, wie die Jünger es angenommen, was sie vom Herrn Jesus das Wort bekommen haben, die werden rufen. Das ist der letzte Schritt. Im Glauben annehmen das Wort und dann muss ich etwas machen mit dem Wort. Ich muss niederfallen auf mein Angesicht, mit Demütigen vor Gott und ihn anrufen um Rettung. Und so wird der Mensch gerettet. Das Zentrum davon ist das Wort Gottes. Das sagt ja der Jakobus, dass wir wiedergeboren worden sind durch das Wort Gottes. Also, so ganz nebenbei, der Vers 20 ist in dieser Beziehung sehr, sehr wichtig. Ich habe mir da noch aufgeschrieben, 1. Korinther 1, 21. Mal schauen, was dort steht. Ja, das ist auch noch eine wichtige Stelle in diesem Zusammenhang von der Verkündigung. 1. Korinther 1, 21 bis 23. Es geht auch da um Rettung, um Erkennen, um Glauben, um Anrufen. Denn weil die Welt durch ihre eigene Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Da ja oder während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, menschliche Philosophie, höhere, hochstehende menschliche Weisheit, verkündigen wir Christus als gekreuzigt oder Christus den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Das ist die Berufung, die wir alle haben, die Aussendung, Christus zu verkünden als Gekreuzigten. Das Kreuz vom Herrn Jesus zu verkünden. Das Kreuz zu verkünden für alle, die ihm nachfolgen wollen. Heute wird so oft und so schnell der Herr Jesus verkündet als Superstar, als Held, als weiss nicht was, als Vorbild und immer nur die Erhabenheit vom Herr wird verkündet. So wird niemand zum echten Glauben finden, wenn man nicht Christus als gekreuzigt verkündet, damit der Mensch kann verstehen, das bin ja eigentlich ich, wo da am Kreuz ist. So geht Gott mit mir um eines Tages. Verurteilt zum Tod, zum schrecklichen Tod. Und dann gehört die Botschaft, dass der Preis schon gezahlt ist. Was für eine Torheit hat das für die Griechen bedeutet? Weil das ist doch der Höchste, wo am besten ankommt, wo am besten reden kann. Es geht alles um Hoheit, um Selbsterhöhung in dieser Welt. Und Christus hat sich bis zum untersten Abend erniedrigt, um uns zu erlösen. Die, die glauben, werden erkennen, dass das ihr Weg zur Errettung ist. Ja, ganz ein wichtiger Vers, der Vers 20. Für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Durch das Wort von Christus, dem Gekreuzigten. Vers 21 fängt an mit dem Verbindungswort auf das oder damit. Also der Herr Jesus bittet für alle Gläubigen, damit sie alle eins seien. Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf das auch sie in uns eins seien. Damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Für das auf das und damit ist immer das gleiche Wort, das Griechische, hina. Wo eben genau das heisst, auf das oder damit. Ich habe es jetzt noch nicht ausgezählt, aber mittlerweile glaube ich, das ist wahrscheinlich das eine Wort, das am häufigsten vorkommt in dem Johannes 17. Das Wort damit. Das ist interessant, im Gebet vom Herrn Jesus für seine Jünger zum himmlischen Vater immer wieder damit, damit, damit. Das ist nicht Zufall. Und darum auch hier, er bittet für uns alle, damit wir eins seien. Es fällt auch da wieder auf, dass der Herr Jesus nicht ganz direkt bittet, dass wir eins sind. Er bittet nicht direkt um Einheit. Das haben wir ja schon gesehen beim Vers 5, beim Vers 11, wo er bittet, ganz der Schluss vom Vers 1, bewahre sie in deinem Namen, damit sie eins seien. Seine Bitte zum Vater soll also zur Folge, zur Frucht führen. Und die Frucht soll das Einssein sein. Im Vers 11 geht es darum, dass er um Bewahrung bittet, um göttliche Bewahrung von den Gläubigen, damit sie eins sind. Und hier bittet er für uns, es wird nicht genau gesagt, was er alles bittet im Vers 20, aber es hat einen Grund oder eine Absicht, damit, nicht einfach, dass sie eins sind, ich bitte, dass sie eins sind, sondern ich bete für sie, damit sie eins seien. Das ist eine Kleinigkeit, aber ich glaube, es hat eine Bedeutung. Es ist eine Wichtigkeit, dass wir das realisieren. Dass er indirekt für die Einheit bittet. Er bittet für uns, für unseren Glauben, für jedes Einzelne von uns verwendet sich der Herr Jesus. Und Volk davon soll sein, damit wir eins sind. Wir können sagen oder folgen aus dem, dass aus seinem Fürbittegebet für die Gläubigen wird das Einssein resultieren. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Wir werden es dann nachher noch sehen, wie wenig dass wir zur Einheit beitragen können. Wie wenig dass wir können. Wir haben eine grosse Verantwortung, das werden wir auch noch sehen. Aber schlussendlich, die treibende Kraft ist das Gebet vom Herrn Jesus, ist die Wirkung, die der himmlische Vater wird vornehmen an seinen Kind. Das ist hier so eine erste Andeutung. Wir kommen dann noch mehr zu diesem Punkt. Wir können jetzt hier in diesem Vers 21 auch sehr dankbar sein, dass der Herr Jesus die Art und Weise von der Einheit genau definiert. Nämlich, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. So soll die Einheit sein zwischen den Gläubigen. Und das gibt einem natürlich schon sehr zu denken. Stellen wir uns mal vor, wir müssten einfach so eine Gruppe von Menschen zusammenstellen, wo wir den Eindruck haben, diese Leute könnten am ersten noch eins sein. Wir müssten das nach menschlichen Definitionen, nach einem menschlichen Empfinden machen. Und wir würden so Gruppen oder Gemeinden zusammenstellen, nach unserem Empfinden, wo wir den Eindruck haben, das könnte am meisten gut gehen. Mit diesen und diesen Leuten. Natürlich würden wir würden nie eine einzige Gruppe zusammenstellen können. Es gäbe immer mit der Zeit Vorbehalte, wo man muss sagen, nein, das funktioniert nicht. Und darum ist es so wichtig, dass der Herr Jesus das Eins-Sein genau definiert. Nach welchem Maßstab denn? Und der Maßstab ist nicht gerade niedrig, den er braucht. Damit sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Er definiert das selber. Und wir werden noch sehen, wie das überhaupt denkbar, wie das überhaupt möglich ist. Wir Menschen könnten nie und nimmer auch nur eine kleine Gemeinde zusammenstellen, wo einfach das nach unseren Gesichtspunkten dann würde möglich werden. Wir wollen noch kurz auf ein anderes Wort schauen, das sehr oft vorkommt in diesem Kapitel. Und das ist das Wort gleich wie. Das ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, wie oft das der Herr Jesus braucht. Nebst dem damit oder auf das gleich wie. Griechisch kathos. Heisst ebenso wie oder gleich wie oder entsprechend wie. Das kommt im Johannes 17 8-mal vor. Und wir wollen das kurz anschauen. Also es geht ja um einen Vergleich. Gleich wie, da sind wir immer zwei Sachen, die man einander gegenüberstellt und sie eigentlich miteinander vergleicht. Auffällig ist jetzt da, dass sich ausserdem im Vers 2, wo es das erste Mal vorkommt, das Kathos, dort trifft das nicht zu, aber sonst bei den restlichen 7-mal ist es eine Entsprechung oder ein Vergleich, der sich immer entweder auf einen Vater oder auf einen Sohn bezieht. Also ein bestimmter Aspekt im Leben der Gläubigen soll einem Vater oder einem Sohn oder ihnen entsprechen. All die 7-mal, ausser eben im Vers 2. Zum Beispiel im Vers 11, Vers 21 und Vers 22, das ist so eine Gruppe von Kathos, von gleich wie im Vers 11, das haben wir gelesen, damit sie eins seien, gleich wie wir. Der Vergleich mit ihnen. Im Vers 21 das Gleiche, was wir jetzt gerade gelesen haben, alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Und dann auch noch im Vers 22 die gleiche Aussage, auf das oder damit sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Der Vergleich hier, welchen Aspekt betont er vom Leben der Gläubigen? Der Aspekt der Einheit. Es geht um das Gleich, eins sein, gleich wie Gott, der Vater und Gott, der Sohn. Also der Aspekt der Einheit ist mit diesen drei Beispielen von Kathos hier gemeint. Dann finden wir zwei weitere Beispiele im Vers 14 und 16. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Und dann noch einmal praktisch die gleiche Aussage im Vers 16. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Genauso wie Christus nicht von dieser Welt ist, genauso sind wir, die Gläubigen, seine Jünger, nicht von dieser Welt. Im genau gleichen Sinn, wie Christus nicht von dieser Welt ist. Die Welt hasst sie. Wir sind nicht von dieser Welt. Und die Welt hasst, was nicht von ihrem System ist, was nicht von ihrer Philosophie ist, was eine andere Philosophie ist, was ihr völlig entgegensteht. Natürlich hasst die Welt das. Genauso, wie sie Christus gehasst hat. Um welchen Aspekt geht es da? Es geht um einen Aspekt bei uns Gläubigen in Bezug auf unsere Herkunft und Bestimmung. Unsere Herkunft ist jetzt, wo wir Kinder Gottes dürfen sein, nicht mehr die von dieser Welt. Und unsere Bestimmung ist nicht mehr für diese Welt. Wir haben ganz eine andere Bestimmung. Und noch einmal der Vergleich mit dem Katos im Vers 18. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. So wie Christus vom Vater, so sind auch wir als Christen in die Welt gesandt. Gemeint, sie ist natürlich zu den Menschen gesendet. Zu den Menschen von dieser Welt. Nicht in das System, nicht in die Mechanismen von dieser Welt. Nicht, wie das der Paulus ausdrückt, in die Elemente und Grundsätze von dieser Welt sind wir gesendet. Das sagt im Kolosser 2,20 redet er über die Grundsätze von dieser Welt. Sondern wir sind in die Welt zu den Menschen gesendet, so wie Christus ist gesendet gewesen. Und zwar mit einem Auftrag. Also das Kathos hier im Vers 18 beschreibt den Aspekt vom Auftrag. Der Vergleich mit Christus. Wir haben den gleichen Auftrag in dieser Welt, wie Christus hatte. Wir haben nicht den gleichen Weg, wie Christus hatte. Aber wie näher ist gekommen, um die Botschaft von der Errettung zu verkünden, Menschen zu suchen und zu retten, genau so ist es unser Auftrag, das Evangelium zu leben, zu verkünden, sein Wort Gottes weiterzutragen. Der Aspekt vom Auftrag, da möchte ich nur dazu lesen aus dem Lukas-Evangelium. Der klare Auftrag vom Herr Jesus, bekannt Vers Lukas 19, Vers 10. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir werden verglichen mit dem Auftrag, den der Herr Jesus hatte. Genau das ist unser Auftrag, ist Gottes Wille für uns, für unser Leben, dass wir das Evangelium weitertragen. Dass wir sein Wort weitertragen. Und dann noch das letzte Beispiel von Kathos im Vers 23. Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Und das ist sicher das bemerkenswerteste Beispiel oder diese Stelle. Gleich wie der Vater den Sohn liebt, genauso liebt der himmlische Vater auch uns, die Gläubigen. Was für ein Vergleich. Und hier haben wir den Aspekt in unserem Leben als Gläubige von der Liebe vom Vater, wo verglichen wird, so wie Gott der Vater, der Herr Jesus, liebt, so liebt er uns. Ich weiß nicht, gibt es jemanden unter uns, der das schon vollständig begriffen hat, was das heisst? Der das schon völlig verinnerlicht hat, diese Tatsache? Ich glaube es nicht. Mir übersteigt es bei Weitem, dass der himmlische Vater mich gleich wie Katos liebt, wie er den Sohn Jesus Christus liebt. Das übersteigt wirklich unser Denken. Und doch ist es wahr, weil sonst würde es nicht im Wort Gottes stehen. Was für ein Vergleich. Ja, wir sind beim Vers 21. Dass wir sollen eins sein, wie der Vater und der Sohn, mit der Absicht, wieder ein damit, die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Die Einheit unter den Gläubigen in der Gemeinde wird bewirken oder wird dazu beitragen, dass die Welt glauben kann. Kann glauben, dass Jesus Christus von Gott gesandt ist. Das wird dann noch einmal wiederholt im Vers 23. Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man das sagt, die Einheit unter den Gläubigen wird bewirken, dass man dort betont, die Einheit in der Gemeinde. Und das gilt ganz grundsätzlich, wenn wir auch jetzt auch im Folgenden über das Einssein reden, muss immer die konkrete Gemeinde gemeint sein. Und es ist nicht möglich, dass der Herr Jesus da von irgendeiner Christenheit redet, wo sich die meisten nie begegnen und nie gesehen haben, dass die müssen eins sein. Weil eins sein können nur Menschen, die miteinander leben und die sich kennen. Darum ist es so wichtig, dass wir das ja auch in unserem Denken, wenn wir an die Einheit, weil wir reden heute Christenheit über die Einheit unter den Christen. Wir haben keinerlei Auftrag, eins zu sein mit Menschen, die wir noch nie begegnet sind. Wir können für Menschen beten, die wir noch nie begegnet sind, ist gar keine Frage. Aber das Einssein ist nicht einfach eine theoretische Geisteshaltung. Das Einssein ist praktisches Leben. Praktisches Ausleben miteinander. Und das können wir nur, wenn wir unser Leben teilen miteinander, wenn wir in der Gemeinde den Auftrag, den der Herr Jesus jeder einzelnen Gemeinde gibt, wahrnehmen und dort unser Leben miteinander teilen. Das denke ich mir ganz ein wichtiger Aspekt von der Einheit. Nie haben wir den Auftrag, dass wir mit allen auch uns umgebenden Gläubigen eins sind, als in erster Linie und eigentlich ja, ausschließlich mit den Geschwistern in der Gemeinde. Und wenn wir mit anderen Christen zusammenkommen und können Gemeinschaft haben, dann ist das herrlich. Aber wir können auch mit anderen Christen zusammenleben und auch dort eins sein. Aber es geht immer um das praktische Ausleben. Es geht nicht darum, einander zu treffen, irgendwo auf einer Konferenz, und dann hat man irgendein gemeinsames Erlebnis und geht heim und denkt, das ist doch herrlich, mit all diesen Leuten zusammen zu sein. Und das ist noch lange nicht die Einheit, die der Herr Jesus davor redet und darum bittet. Die Einheit, die er darum bittet, ist im konkreten Alltagsleben teilt miteinander unter den Christen. Wir können ja immer an das Beispiel von der ersten Gemeinde denken, wo so eine herrliche Phase war, wo sie so aufeinander Rücksicht genommen haben, geschaut haben, dass sie sogar jegliches eigenes Vermögen und Besitz verzichtet haben und alles miteinander geteilt haben. Aber sie sind täglich miteinander zusammen. Sie haben wirklich das Leben dort. Und der Herr Jesus redet von dem. Und nicht von irgendeiner theoretischen Geisteshaltung vom Einssein. Wir wissen ja auch aus dem Kapitel 13 schon, dort redet er ja vom Gleichen, dass an der Liebe unter den Jüngern die Welt kann erkennen, dass sie wirklich zu Jesus gehören. Das ist auch eine gewaltige Aussage, dass sie wirklich von ihm, von Jesus Christus erfüllt sind. Das wollen wir vielleicht kurz aufstehen, Kapitel 13, Vers 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ihr da an dem, wenn man so von daher betrachtet, wird es vielleicht noch ein bisschen klarer, was ich vorher sagen wollte, wegen der Einheit, dass es nicht um irgendeine so punktuelle Berührungspunkte geht, die man mit Gläubigen hat und dann denkt, ja, wir sind doch, so, wir sind doch ein Herz und eine Seele, wenn wir es nur ab und zu sehen und bei diesem Kongress oder bei dieser Konferenz und so weiter. Sondern, dass ihr einander lieben sollt, gleich wie ich euch geliebt habe. Das muss man ausüben, die Liebe. Im Alltag, am Sonntag und am Werktag, in guten und in schlechten Zeiten. Dort wird sich zeigen, ob wir einander lieben. Und wenn sich das zeigt, wird das ein klares Echtheitszeichen sein. Und das ist ja erstaunlich. Für die Welt, für die Ungläubigen. Die Ungläubigen werden das warnen. Das hat mich so erstaunt, wieder neu. Es ist ein Echtheitszeichen, das ungläubige Menschen werden wahrnehmen. Sie haben das Sensorium für das. Für an der Liebe unter den Christen zu erkennen, Christus lebt in diesen Menschen. Sie sind wirklich von ihm erfüllt. Also die Liebe Jesu unter den Gläubigen ist das Erkennungszeichen von ihrer Echtheit. Für die Welt. Sogar für Ungläubige. Nehmen das wahr. Das ist die Betonung von der Liebe und wir werden noch sehen, wie viel das Einssein, die Einheit mit der Liebe zu tun hat. Das ist eigentlich auch ganz logisch. Durch die Liebe unter den Jüngern wird die Einheit sichtbar. Und durch das Einssein der Gläubigen in der Gemeinde wird die Welt glauben an die Echtheit vom Herr Jesus als Gesandten Gottes und als Retter dieser Welt. Das ist das, was hier der Vers 21 sagt. Damit sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das ist nicht selbstverständlich, das wissen wir. Wenn wir in der Welt heute verkünden, Jesus Christus ist unser Retter. Gott hat ihn gesandt. Gott hat ihn gesendet auf die Welt. Der himmlische Vater hat ihn ausgesendet, dass er kommt und uns erlöst von unseren Sünden. Dann glaubt es die Welt nicht einfach. Viele spotten und verwerfen es. Was ist denn das von einem Gott, der seinen Sohn opfert und so weiter. Aber das Einssein unter den Gläubigen in der Gemeinde kann die Herzen öffnen von Menschen aus der Welt. Dass sie plötzlich das sehen und glauben, Christus ist der von Gott gesandte Retter. Das ist doch sehr bezeichnend. Es ist eine Verheißung, die der Herr Jesus hier auch reingelegt hat. Die biblische Einheit oder das Einssein in der Gemeinde, das ist klar, das gibt's, das ist nur möglich in der Wahrheit vom Wort und im Geist Gottes schlussendlich. Das ist ja das, was wir im Vers 17 schon mal behandelt haben, wo er bittet, Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Die Einheit ist nur möglich unter Gläubigen, unter Menschen, die geheiligt sind in der Wahrheit, in der Wahrheit vom Wort Gottes. Und da hat keine zusätzliche Beimengung irgendetwas zu suchen. Und das ist ja so eine grosse Not, dass so schnell die Gläubigen irgendwelche Beimengungen zu der Wahrheit, zum Wort Gottes beifügen. Und dann kann es noch so fromm und so schön tönen. Irgendwelche Traditionen. Auch Tradition, wie man das Wort Gottes versteht oder nicht versteht. Oder was man weglässt oder unterbetont. Oder was man zusetzt, was gar nicht so im Wort Gottes steht. Wir kennen solche Beispiele von Beimengungen. Und das hat nichts zu suchen in dieser Gesamtheit von Wahrheit vom Wort Gottes. Wir sind ja dran, unser Glaubensbekenntnis neu zu formulieren. Und das ist mir dort so ein Anliegen. Und das ist einer von, für mich der Hauptaspekt, dass wir das versuchen zu formulieren, ohne irgendeinen Zusatz von Tradition, wo wir einfach übernehmen. Wir haben das und das immer so gelehrt oder formuliert, sondern das Wort Gottes allein muss für sich reden. Wir wollen uns verpflichten, auf dem Wort Gottes allein zu stehen, zu glauben, unsere Glaubensgrundsätze zu formulieren, ohne irgendwelche Systeme oder Traditionen. Und das ist nicht immer so einfach, weil wir sind manchmal so eingenommen von Traditionen, wie man Sachen sieht. Aber es ist so wichtig, dass wir einzig und allein das Wort Gottes auch stehen lassen und reden lassen. Und noch vielleicht ein letzter Hinweis dort, ich denke, dann tun wir dann für heute da aufhören. Die Einheit, die der Herr Jesus darum bittet, das ist auch eine banale geistliche Wahrheit, aber es ist einfach wichtig, das sich bewusst zu machen. Die Einheit, die er darum bittet, die ist unmöglich zwischen Gläubigen und zwischen Menschen, die nicht aus dem Wort Gottes und aus dem Geist Gottes wiedergeboren sind. Das scheint eine banale Wahrheit, aber in der Realität des Gemeindelebens ist das gar nicht so banal. Weil wir wissen, wie sehr ein Mensch kann einen anderen den Eindruck vermitteln kann, als die Realität, die wirklich in der geistlichen Welt besteht. Sehr einen anderen Eindruck kann vermitteln. Und darum ist es wichtig, dass man sich das bewusst ist, die Einheit kann nur unter das Wort und der Geist Gottes wiedergeborenen Menschen sein, wo es eigentlich eine Selbstverständlichkeit uns dünkt. Gut, dann möchten wir da das nächste Mal weiterfahren mit dem Vers 22 und 23. Ich werde einfach einen Punkt, weil das können wir nicht genug uns bewusst sein, noch ausdrücken schon mal. Das ist das, was auf der Seite 12 in diesem Rahmen steht. Dass wir uns einfach bewusst werden, dass das Einssein, was so wichtig ist, auch als Anliegen vom Herrn Jesus, dass das Einssein durch darf durch den himmlischen Vater und durch den Herr Jesus Christus persönlich garantiert wird. Es wird durch Gott garantiert. Eins sein kommt durch die Bewahrung vom Vater, gemäss Vers 11. Eins sein kommt durch die Fürbitte vom Herr Jesus, gemäss 20, Vers 20 und 21, wo wir heute jetzt angeschaut haben. Das Einssein kommt durch die Herrlichkeit Jesu und nicht durch die Herrlichkeit vom Mensch. Nicht durch die Herrlichkeit vom Mensch, auch das scheint der banal, aber es ist so wichtig. Das Einssein kommt durch die Herrlichkeit vom Herrn Jesus, wo er uns gegeben hat. Und das Einssein, und das ist vielleicht der unfassbarste Punkt, ist, kommt durch die Liebe vom Vater. Gemäss Vers 23 und 24. Gott selber steht als Garant da für die Einheit unter den Gläubigen. Mit dem wollen wir uns das nächste Mal noch ein bisschen näher auseinandersetzen.